Liebe Hörerinnen und Hörer, in mehreren Folgen behandelt Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol die Einführung ins Alte Testament. Herr Dr. Peter Egger ist dreifacher Doktor. Nach dem Besuch des Jesuitenkollegs Stella Martutina in Feldkirch studierte er Philosophie, Geschichte, Theologie und Religionspädagogik in Padua, Innsbruck, Salzburg und London. Er unterrichtet als Oberschullehrer Religion, Philosophie und Geschichte am Bischöflichen Gymnasium Vincentinum in Brixen. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit dem Alten Testament und Dr. Peter Egger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Wir wollen heute mit unserer Sendereihe über das Alte Testament fortfahren. Wir haben in den letzten Sendungen eine Einführung gehört und haben dabei einige grundlegende Dinge versucht zu erklären. Es ging dabei um die Erklärung des Namens Altes Testament. Dann haben wir die Einteilung des Alten Testamentes besprochen. Dann versuchten wir uns auch einmal mit dem geschichtlichen Rahmen des Alten Testaments zu befassen, weil es fast nicht möglich ist, das Alte Testament ohne gewisse geschichtliche Kenntnisse zu verstehen. Wir haben uns dann auch mit der Geografie des Alten Testamentes auseinandergesetzt, weil wir ja wissen wollen, wo sich ganz bestimmte biblische Ereignisse abgespielt haben. Und schließlich haben wir dann auch noch einige bekannte Handschriften des Alten Testaments kennengelernt, die uns den Beweis dafür liefern, dass dieses Alte Testament, das wir heute in der Hand haben, tatsächlich auf diese frühen Zeiten zurückreicht. Heute wollen wir nun mit dem Lesen des Alten Testamentes beginnen. Und da haben wir es mit dem vielleicht bekanntesten Buch des Alten Testaments zu tun, nämlich mit dem Buch Genesis. Beim Buch Genesis geht es um die Erschaffung der Welt und des Menschen. Und da brauchen wir wieder eine kleine Einführung. Zunächst einmal stellen wir uns die Frage, welche Zielsetzung hat eigentlich dieser berühmte Schöpfungsbericht? Der biblische Schöpfungsbericht hat eine religiöse Zielsetzung und will dem Menschen offenbaren, dass Gott die Welt erschaffen hat und dass der gesamte Kosmos eine Schöpfung Gottes ist. Die Bedeutung des Schöpfungsberichtes liegt also in seinen Aussagen über das Verhältnis von Gott und Schöpfung sowie über das Verhältnis von Gott und Mensch. Dann stellt sich auch eine weitere wichtige Frage: Welches Weltbild liegt denn dem Schöpfungsbericht zugrunde? Der Schöpfungsbericht bediente sich für seine religiöse Botschaft des Weltbildes, das zur damaligen Zeit vorherrschend war. Damals glaubte man, dass die Erde eine Scheibe sei, die auf dem Urozean schwimmt. Man war weiters der Ansicht, dass sich über der Erdscheibe die Kuppel des Firmaments erhebe. Und über dieser Kuppel befand sich dann der sogenannte Himmelsozean, aus dem der Regen auf die Erde niederfiel. Das ist also ganz wichtig. Die damalige Zeit hatte noch keine Vorstellung von der Kugelgestalt der Erde. Man stellte sich die Erde als eine Scheibe vor und auf dieser Scheibe erhob sich dann das Himmelsgewölbe. Und über diesem Himmelsgewölbe gab es den sogenannten Himmelsozean. Und das war die Erklärung für die Herkunft des Regens. Wir haben es also mit dem alten babylonischen Weltbild zu tun, welches die Erde als eine Scheibe darstellt. Dann gibt es noch eine weitere ganz wichtige Sache. Das Buch Genesis berichtet, dass die Welt in 6 Tagen erschaffen wurde. Bei diesen 6 Tagen handelt es sich nicht um eine zeitliche Dauer, sondern um ein Einteilungsschema, mit dessen Hilfe der Verfasser die verschiedenen Entwicklungsstufen der Schöpfung besser darstellen konnte. Und wenn der Verfasser berichtet, dass Gott am 7. Tag geruht habe, so will er damit auch den Sabbat als Ruhetag für den Menschen begründen. Also die Bibel hat nicht die Absicht, die Schöpfung in 6 mal 24 Stunden darzustellen. Das war ein Einteilungsschema. Und dieses Einteilungsschema hat es ermöglicht, diese Schöpfung leichter darzustellen. Man hat praktisch die Woche verwendet, um in diesen Tagen einer Woche die Schöpfung darzulegen. Und der 7. Tag, von dem behauptet wird, dass Gott geruht habe, ist gleichzeitig die Begründung für den Sabbat, also für den jüdischen Ruhetag. Dann geht es noch um eine weitere wichtige Erkenntnis. Der Schöpfungsbericht will den Menschen lehren, dass alles von Gott erschaffen worden ist. Gott hat die Erde, die Gestirne, die Pflanzen, die Tiere und den Menschen erschaffen. Als der Schöpfungsbericht geschrieben wurde, gab es viele Völker, die glaubten, dass die Natur selbst etwas Göttliches sei. In den sogenannten Naturreligionen gibt es verschiedene weltliche Dinge, die als Gottheiten betrachtet wurden. In den Naturreligionen verehrte man die Sonne, den Mond und die Tiere als etwas Göttliches. Der Schöpfungsbericht verkündet aber, dass auch Sonne, Mond und Tiere Geschöpfe Gottes sind. Der Schöpfungsbericht hat also zu einer radikalen Entgöttlichung der Natur geführt. Daher darf es auch zu keiner Anbetung der Gestirne und der Tiere kommen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben jetzt über die religiöse Zielsetzung des Schöpfungsberichtes gesprochen. Der Schöpfungsbericht will uns offenbaren, dass Gott die Welt erschaffen hat und dass der gesamte Kosmos eine Schöpfung Gottes ist. Dann, um den Schöpfungsbericht verstehen zu können, müssen wir wissen, dass dem Schöpfungsbericht das damalige Weltbild zugrunde liegt. Man hat damals geglaubt, dass die Erde eine Scheibe sei, die auf dem Urozean schwimmt. Und man war der Ansicht, dass sich über der Erdscheibe die Kuppel des Firmaments erhebt und dass über dieser Kuppel sich der Himmelsozean befindet. Dann wollen wir auch daran erinnern, dass die Schöpfung in 6 Tagen nicht eine zeitliche Dauer darstellt, sondern dass es sich dabei um ein Einteilungsschema handelt, um die Schöpfung leichter darstellen zu können. Und schließlich wollen wir auch noch darauf verweisen, dass der Schöpfungsbericht zur Entgöttlichung der Natur führt. Im Gegensatz zu den Naturreligionen, die die Sonne, den Mond und Tiere als göttliche Wesen betrachtet hat, sagt der Schöpfungsbericht in aller Klarheit, dass Sonne, Mond und Tiere keine Götter sind, sondern geschaffene Wesen sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun den wichtigsten Stellen aus dem Schöpfungsbericht zuwenden und dazu wollen wir dann auch einige Erklärungen anfügen. Wir wollen darauf hinweisen, dass es sich bei unseren Betrachtungen über das Alte Testament nicht um theologische, exegetische Ausführungen handelt, sondern dass wir in einer katechetischen Weise diese verschiedenen Bibelstellen etwas näher kennenlernen wollten. Beginnen wir zunächst einmal mit den berühmten Zeilen am Anfang des Buches Genesis. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Der Schöpfungsbericht weist darauf hin, dass Himmel und Erde von Gott erschaffen wurden. Der Kosmos und die Welt sind also Geschöpfe Gottes. Der Kosmos und die Natur haben sich erst allmählich entwickelt. Die Entwicklung des Kosmos und der Welt wurde vom Geist Gottes gelenkt. Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Gott hat die verschiedenen Bereiche des Kosmos und der Natur durch einen Schöpfungsakt hervorgebracht. Im Schöpfungsbericht heißt es, dass die Welt in 6 Tagen erschaffen wurde. Bei diesen 6 Tagen handelt es sich nicht um eine zeitliche Dauer, sondern um ein Einteilungsschema. Der Verfasser des Schöpfungsberichts verwendete die 6 Tage der Woche als Einteilungsschema, um auf diese Weise seinen Bericht übersichtlicher darzustellen. Dann sprach Gott, ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte also das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. Und so geschah es. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen, zweiter Tag. Die Bibel verwendet für den Schöpfungsbericht das Weltbild ihrer Zeit. Sie betrachtet die Welt als eine Scheibe, die auf dem Ozean, Urozean ruht. Über der Erde wölbt sich das Himmelsgewölbe, dass die unteren Wasser, das ist der Urozean, von den oberen Wassern, das ist dann der Himmelsozean, trennte. Also die unteren Wasser sind der Urozean und die oberen Wasser, das sind die Wasser ober dem Himmelsgewölbe, das ist dann der Himmelsozean. Und das war die Erklärung für den Regen. Es gab aber auch Schleusen, die das Regenwasser auf die Erde strömen ließen. Also der Himmel öffnet seine Schleusen. Diese Redewendung geht noch zurück auf das damalige Weltbild. Dieses Himmelsgewölbe hatte also Öffnungen, hatte Schleusen. Und durch diese Schleusen ist dann das Wasser vom Himmelsozean auf die Erde heruntergeströmt. Und von daher kommt auch unsere heutige Redewendung, der Himmel öffnet seine Schleusen. Dann sprach Gott, das Wasser unterhalb des Himmels sammle sich an einem Ort, damit das Trockene sichtbar werde. Und so geschah es. Das Trockene nannte Gott Land, und das angesammelte Wasser nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Das Land lasse junges Grün wachsen, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, alle Arten von Bäumen, die Früchte bringen, mit ihrem Samen darin. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, dritter Tag. Dann sprach Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen Zeichen sein und zur Bestimmung von Festzeiten, von Tagen und Jahren dienen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, die über die Erde hin leuchten. Und so geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das Größere, das über den Tag herrscht, das Kleinere, das über die Nacht herrscht, auch die Sterne. Gott setzte die Lichter an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde hin leuchten, über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, vierter Tag. Als der Schöpfungsbericht geschrieben wurde, gab es viele Völker, die glaubten, dass die Natur selbst etwas Göttliches sei. Sie verehrten Sonne und Mond als Gottheiten. Die Bibel lehrt aber, dass die ganze Natur und damit auch Sonne und Mond Geschöpfe Gottes sind. Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von lebendigen Wesen und Vögel sollen über dem Land am Himmelsgewölbe dahinfliegen. Gott schuf alle Arten von großen Seetieren und anderen Lebewesen, von denen das Wasser wimmelt, und alle Arten von gefiederten Vögeln. Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und vermehrt euch, und bevölkert das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich auf dem Land vermehren. Es wurde Abend und es wurde Morgen, fünfter Tag. Dann sprach Gott: Das Land bringe alle Arten von lebendigen Wesen hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von Tieren des Feldes. Und so geschah es. Gott machte alle Arten von Tieren des Feldes, alle Arten von Vieh und alle Arten von Kriechtieren auf dem Erdboden. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen, als unser Abbild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Und so geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Und es wurde Abend. Und es wurde Morgen, der sechste Tag. Die Bibel bezeichnet den Menschen als ein Abbild Gottes. Mit Abbild ist gemeint, dass der Mensch eine gewisse Ähnlichkeit mit Gott aufweist. Diese Ähnlichkeit des Menschen mit Gott lässt sich an folgenden Merkmalen erkennen. Der Mensch verfügt wie Gott über Geist, über Freiheit und schöpferische Fähigkeiten. Bei Gott sind Geist, Freiheit und Kreativität unendlich, Beim Menschen aber sind Geist, Freiheit und Kreativität endlich. Wozu braucht es diese Ähnlichkeit zwischen Mensch und Gott? Diese Ähnlichkeit hat einen tiefen Sinn. Die geistige Ähnlichkeit des Menschen mit Gott ist die grundsätzliche Voraussetzung dafür, dass der Mensch seinen Schöpfer überhaupt erkennen und mit ihm in Beziehung treten kann. Ohne diese Ähnlichkeit mit Gott könnte der Mensch nie zu einer Gemeinschaft mit seinem Schöpfer gelangen. Der Mensch soll die Welt beherrschen und sie sich untertan machen. Diese Herrschaft bedeutet allerdings nicht, dass der Mensch die Natur nach Belieben ausbeuten kann. Vielmehr muss der Mensch die Schöpfung mit großer Ehrfurcht behandeln. Der Mensch wird die Natur nur dann richtig behandeln, wenn er selbst nach den Gesetzen Gottes lebt. Wenn der Mensch sich nicht an die Gesetze Gottes hält, kommt es auch zur Zerstörung der Natur. Gott hat den Menschen als Mann und Frau erschaffen. Beide Geschlechter sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Mann und Frau sind füreinander Gefährten und Partner. Sie sollten sich gegenseitig ergänzen und einander helfen. Gott beauftragt Mann und Frau, fruchtbar zu sein. Das Menschengeschlecht soll wachsen und sich mehren. Es soll die ganze Erde bevölkern und bewohnen. Diese Aussagen der Heiligen Schrift betreffen den Ursprung des Menschen und die Stammeseltern. Sie betreffen aber auch den Menschen im Allgemeinen und beschreiben das Wesen aller Menschen bis auf den heutigen Tag. Am Ende jedes Schöpfungstages heißt es, Gott sah, dass es gut war. Nach der Erschaffung des Menschen heißt es sogar, Gott sah, dass es sehr gut war. Die Heilige Schrift gibt uns zu verstehen, dass die Schöpfung Gottes ursprünglich gut war. Das Böse kam erst durch den Sündenfall in die Welt. So wurden Himmel und Erde vollendet und ihr ganzes Gefüge. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig. Denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte. Der Schöpfungsbericht spricht davon, dass Gott am siebten Tag geruht habe. Gott hatte es sicher nicht nötig, sich von der Erschaffung der Welt auszuruhen. Die Bedeutung dieser Stelle liegt vielmehr darin, dass mit dem Ruhen Gottes die Ruhe am Sabbat bzw. am Sonntag begründet werden soll. So wie Gott am siebten Tag geruht hat, so soll auch der Mensch am siebten Tag ruhen. Das ist die Entstehungsgeschichte von Himmel und Erde, als sie erschaffen wurden. Mit diesen Worten endet der biblische Schöpfungsbericht. Zum Abschluss sei noch einmal auf seine eigentliche Absicht hingewiesen. Der biblische Schöpfungsbericht lehrt, dass der Kosmos und die Welt von Gott erschaffen sind. Um das den Menschen der damaligen Zeit erklären zu können, verwendete der Verfasser das Weltbild der damaligen Zeit. Der Schöpfungsbericht darf also nicht als naturwissenschaftliche Erklärung der Schöpfung betrachtet werden. Die Absicht des Berichtes ist nicht eine naturwissenschaftliche, sondern eine religiöse Erklärung der Entstehung von Kosmos und Welt. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Die Erschaffung der Welt erfolgt in mehreren Etappen. Am Anfang wird Licht und Finsternis geschaffen. Dann kommt es zur Trennung der oberen und der unteren Wasser. Durch das Himmelsgewölbe kommt es also zur Scheidung des Urozeans vom Himmelsozean. Dann kommt es zur Trennung von Wasser und Festland. Dann werden die Leuchten am Himmel geschaffen. Dann folgt die Erschaffung der Tiere im Wasser und in der Luft. Schließlich kommt es zur Erschaffung der Landtiere und dann als Höhepunkt zur Erschaffung des Menschen. Und dann ruht Gott und gibt damit dem Menschen zu verstehen, dass auch der Mensch am siebten Tag ruhen soll. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem weiteren ganz entscheidenden Kapitel aus dem Buch Genesis zuwenden. Und da geht es nun um das Paradies. Nach der Erzählung über die Erschaffung der Welt und des Menschen folgt die Erzählung über das Paradies. Am Beginn dieser Erzählung steht eine weitere Darstellung über die Erschaffung des Menschen. Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Die Bibel berichtet, dass Gott den Menschen aus Ackerboden geformt hat. Das bedeutet, dass der Körper des Menschen aus irdischen Stoffen gebildet ist. Dann aber heißt es in der Bibel, dass Gott dem Menschen den Lebensatem einhauchte. Das bedeutet, dass das Leben von Gott kommt. Der Menschenleib ist aber sterblich und zerfällt nach dem Tod wieder zu Staub. Dann legte Gott der Herr in Eden im Osten einen Garten an und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott, der Herr, ließ aus dem Ackerboden allerlei Bäume wachsen, verlockend anzusehen und mit köstlichen Früchten. In der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Gott, der Herr, nahm also den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und hüte. Dann gebot Gott, der Herr, dem Menschen: Von allen Bäumen darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis darfst du nicht essen, denn sobald du davon isst, wirst du sterben. Der Bericht vom Paradies sagt zunächst, dass Gott für den Menschen gesorgt hat. und ihm alles gegeben hat, was er zum Leben brauchte. Der Bericht vom Paradies lässt uns aber auch verstehen, dass sich der Mensch ursprünglich in einem Zustand des Glücks befand. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist ein Bild dafür, dass Gut und Böse bereits von Gott festgesetzt sind. Der Mensch darf nicht von diesem Baum essen, das heißt, der Mensch darf nicht die Ordnung von Gut und Böse in Frage stellen. Wenn der Mensch von diesem Baum isst, dann muss er sterben. Das bedeutet, dass die Infragestellung der göttlichen Ordnung von Gut und Böse für den Menschen schädlich und tödlich ist. Dann sprach Gott der Herr: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott der Herr baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Und der Mensch sprach: Das ist endlich Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Die Frau hat dieselbe menschliche Natur und Würde wie der Mann. Das Bild von der Rippe bedeutet, dass die Frau dem Herzen des Mannes nahe sein soll. Die Beziehung zwischen Mann und Frau soll also eine Beziehung von Herz zu Herz sein. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau, und sie werden ein Fleisch. Beide, Adam und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Mann und Frau bilden eine neue Gemeinschaft und werden zu einer leibseelischen Einheit. Die Heilige Schrift erzählt, dass Adam und Eva nackt waren und sich nicht voreinander schämten. Das bedeutet, dass sie noch keine schlechten Gedanken und Begierden kannten und ohne Sünde waren. Am Ende dieser Erzählungen stellt sich die Frage, wie sich diese biblischen Aussagen über den Menschen mit dem modernen Weltbild vereinbaren lassen. Wie lässt sich die Erzählung von Adam und Eva mit den heutigen Vorstellungen über die Entwicklung des Menschen vereinbaren? Die Bibel meint mit Adam und Eva zunächst ein erstes Menschenpaar. Die moderne Naturwissenschaft ist interessanterweise auch der Ansicht, dass das gesamte Menschengeschlecht einen gemeinsamen Ursprung hat und daher mit einem Menschenpaar bzw. mit einer ganz kleinen Gruppe von Menschen begonnen habe. Die Bibel meint mit Adam und Eva aber nicht nur ein erstes Menschenpaar, sondern macht anhand von Adam und Eva auch grundsätzliche Aussagen über den Menschen. Der Name Adam und Eva sind nicht einfach Eigennamen, sondern sagen etwas Allgemeingültiges über den Menschen bzw. über Mann und Frau aus. Der Name Adam besagt, dass der Mensch aus Erde ist, und der Name Eva verdeutlicht, dass die Frau als Trägerin des Lebens zu sehen ist. Aber auch die weiteren Aussagen über Adam und Eva als geistige und körperliche Wesen, als Gemeinschaft und Geschlechtswesen, als fruchtbare und sterbliche Wesen, betreffen nicht nur ein erstes Paar, sondern den Menschen überhaupt. Wenn wir nun diese Aussagen der Bibel mit den Aussagen der modernen Anthropologie, also der Lehre über den Menschen, vergleichen, so können wir feststellen, dass auch diese die gleichen grundlegenden Aussagen über den Menschen trifft. Es zeigt sich also, dass die biblischen Aussagen und die Lehren der modernen Wissenschaften über den Menschen trotz ihrer verschiedenen Ausdrucksweisen miteinander in Einklang zu bringen sind. Und das ist für die heutige Zeit von großer Bedeutung. Hier wird der Mensch beschrieben, wie wir ihn auch heute mit den Augen der Wissenschaft sehen können. Wir können sagen, dass der Mensch bereits in der Bibel als ein geistiges und körperliches Wesen vorgestellt wird, dass er als ein Gemeinschaftswesen und als ein Geschlechtswesen dargestellt wird, dass er als ein fruchtbares und sterbliches Wesen beschrieben wird. Das alles sind grundlegende Aussagen, die auch mit den Aussagen der modernen Anthropologie, also mit der modernen Lehre über den Menschen, in Einklang zu bringen sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach dieser Erzählung über das Paradies wollen wir uns nun einem weiteren Kapitel zuwenden, von dem im Buch Genesis die Rede ist, nämlich dem Fall des Menschen. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen. Und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Da sagte die Schlange zur Frau: Nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Die Schlange ist ein Bild für den Teufel, der den Menschen verführt. Die Verführung weist drei Stufen auf. Erstens, Gott wird als ein Tyrann dargestellt, der dem Menschen nichts erlaubt. Die Schlange sagt, hat Gott Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Auf diese Weise verführt der Teufel den Menschen zur Auflehnung gegen Gott. Zweitens, die Gefahr der Sünde wird verharmlost. Die Schlange sagt, nein, ihr werdet nicht sterben. Auf diese Weise wird die Wachsamkeit des Menschen verringert. Drittens, der Teufel lügt dem Menschen vor, dass er wie Gott werden wird. Er sagt, ihr werdet sein wie Gott. Auf diese Weise überschätzt sich der Mensch und kommt dadurch zu Fall. Die Ursünde des Menschen war der Stolz. Er wollte selbst sein wie Gott. Er wollte nicht mehr Gott gehorchen und selbst bestimmen, was gut und böse ist. Auf diese Weise hat aber der Mensch die Ordnung Gottes in Frage gestellt und damit auch seine eigene Grundlage in Frage gestellt. Er hat die Lebensgesetze Gottes übertreten und dadurch sich selbst geschadet. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Als sie Gott, den Herrn, im Garten gegen Tagwind einherschreiten hörten, versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Gott, der Herr, rief Adam zu sich und sprach, wo bist du? Er antwortete, ich habe dich im Garten kommen hören, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich. Darauf fragte er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Adam antwortete, die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben und so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt und so habe ich gegessen. Durch die Auflehnung gegen Gott kam es zur Trennung von Gott. Auf diese Weise verlor der Mensch das göttliche Leben. Ohne Verbindung zu Gott war der Mensch plötzlich schwach und voller Begierden. Adam und Eva erkannten, dass sie nackt waren. Sie hatten nicht mehr die frühere Beherrschung, sondern erlebten plötzlich die Begierde ihrer Triebe. Die ersten Menschen erkannten, dass sie sich getäuscht und schwer gesündigt hatten. Sie versuchten nun vor Gott zu fliehen und versteckten sich vor ihm. Sie spürten in ihrem Gewissen, dass sie vor Gott schuldig waren. Gott rief Adam bei seinem Namen und verlangte Rechenschaft von ihm. Da versuchte sich Adam vor Gott zu rechtfertigen und schob die Schuld auf Eva. Diese aber schob die Schuld auf die Schlange. Da sprach Gott der Herr zur Schlange. Weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau. Zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und trifft ihn an der Ferse. Zur Frau sprach er, viel Mühsal bereite ich dir, so oft du schwanger wirst. Unter Schmerzen gebierst du Kinder. Du hast Verlangen nach deinem Mann. Er aber wird über dich herrschen. Zu Adam sprach er, weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem zu essen ich dir verboten hatte, so ist verflucht der Ackerboden deinetwegen. Unter Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen, und die Pflanzen des Feldes musst du essen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Ackerboden. Von ihm bist du ja genommen, denn Staub bist du, und zum Staub musst du zurück. Gott strafte den Teufel, die Frau und den Mann in einer Weise, die ihr Wesen traf. Er verfluchte die Schlange und zwang den Teufel wegen seiner Verführung des Menschen in den Staub. Die Frau, die in erster Linie für das Leben zuständig war, sollte von nun an Mutterschmerzen erleiden und Sorgen wegen ihrer Kinder haben. Der Mann, dem die Welt anvertraut war, fand sich in einer feindlichen Umwelt gegenüber und musste sein Brot im Schweiße seines Angesichtes erwerben. Der Mensch war nun auch dem Tod verfallen. Der Körper des Menschen kehrte zum Staub zurück, von dem er genommen war. Gott ließ aber den Menschen nicht in seinem Elend allein. Er kündigte an, dass eine Frau kommen werde, die den Teufel bekämpft. Diese Frau war Maria. Gott kündigte weiter an, dass der Nachwuchs dieser Frau den Teufel besiegen werde. Bei diesem Nachwuchs handelte es sich um den Sohn Marias, um Jesus Christus. Adam nannte seine Frau Eva, das heißt Leben, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke aus Fellen und bekleidete sie damit. Dann sprach Gott, der Herr: Seht, der Mensch ist geworden wie wir. Er erkennt Gut und Böse. Dass er jetzt nicht die Hand ausstreckt, auch vom Baum des Lebens nimmt, davon isst und ewig lebt. Gott, der Herr, schickte ihn von Eden weg, damit er den Ackerboden bestellte, von dem er genommen war. Er vertrieb den Menschen und stellte östlich des Gartens von Eden die Cherubim auf und das lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Nach dem Sündenfall wurden die Menschen aus dem Paradies vertrieben. Es handelte sich nicht um eine Vertreibung aus einem bestimmten Ort, sondern aus einem bestimmten Zustand. Der Mensch befand sich nun nicht mehr in einem paradiesischen Zustand, sondern in einem Zustand der Gottferne, der Schwäche und der Mühsal. Der Mensch war nun dem Tod ausgeliefert und sollte deshalb keinen Zugang zum Baum des Lebens erhalten. Gott ließ daher den Zugang zum Baum des Lebens von den Cherubim, den ranghöchsten Engeln, bewachen. Am Ende dieser Erzählung vom Sündenfall stellt sich die Frage, was uns diese Erzählung vom Sündenfall heute zu sagen hat. Bei der Erzählung vom Sündenfall geht es um die Erklärung für den Ursprung des Bösen in der Welt. Die Bibel geht davon aus, dass der vollkommene und gute Gott eine gute Welt und einen guten Menschen erschaffen hat. Es stellt sich nun die Frage, wie es trotz der guten Schöpfung Gottes zur Entstehung des Bösen gekommen ist. Die Bibel antwortet darauf, dass sich der Mensch nach der Versuchung des Teufels nicht an die Ordnung Gottes gehalten hat und dadurch das Gute in Frage stellte. Der Grund für diesen Schritt war die verkehrte Vorstellung des Menschen, dass er dadurch selbst sein werde wie Gott. Auf diese Weise führte also der Stolz zur Trennung von Gott und zur Umkehrung des Guten. Diese Trennung von Gott führte zum Fall des Menschen, die sich in der Neigung zum Bösen und in der mangelnden Kraft zum Guten äußert. Diese Trennung von Gott führte aber auch zu einem gestörten Verhältnis gegenüber den Mitmenschen und gegenüber der Natur. Der Mensch ist auf diese Weise zu einem erlösungsbedürftigen Wesen geworden. Wir haben also jetzt gehört, wie es zum Sündenfall gekommen ist. Der Mensch wird verführt. Der Teufel versucht, dem Menschen einzureden, dass er durch die Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse selbst werden könne wie Gott. Und Eva lässt sich verführen und nimmt von der Frucht. Und sie gibt auch diese Frucht an ihren Mann, an Adam weiter. Und dann erkennen plötzlich beide, dass sie nackt sind. Sie hatten sich über Gott erheben wollten. Sie wollten selbst sein wie Gott. Und da kommt nun Hochmut vor dem Fall. Der Hochmut führt zu einer Selbstüberschätzung. Der Mensch meint, dass er selbst Gott sei und selbst über Gut und Böse bestimmen könne. Und dadurch stürzt er ab. Er fällt heraus aus der Ordnung Gottes und ist nun nicht mehr in der Verbindung mit Gott. Und er verliert dadurch dieses göttliche Leben in sich. Er wird schwach und er wird sterblich. Und er hat nun ein gestörtes Verhältnis gegenüber der Natur. Und auch zwischen den Menschen beginnt nun ein oft sehr schwieriges Verhältnis. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach dem Bericht über den Sündenfall kommen wir nun zu dem Bericht von Kain und Abel. Adam erkannte Eva, seine Frau. Sie wurde schwanger und gebar Kain. Da sagte sie: Ich habe einen Mann vom Herrn erworben. Sie gebar ein zweites Mal, nämlich Abel, seinen Bruder. Abel wurde Schafhirt und Kain wurde Ackerbauer. Die Heilige Schrift berichtet, dass Adam Eva erkannt hat. Das Wort erkennen hat im Hebräischen auch die Bedeutung, dass Mann und Frau miteinander Geschlechtsverkehr haben. Adam und Eva zeugten zwei Söhne, Kain und Abel. Der Ausspruch Evas, ich habe einen Mann vom Herrn erworben, bedeutet, dass sie mit der Hilfe Gottes einen Sohn bekommen hat. Es ist möglich, dass mit den Söhnen von Adam und Eva nicht nur unmittelbare Nachkommen, sondern auch spätere Nachfahren gemeint sind. Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn ein Opfer von Früchten des Feldes dar. Auch Abel brachte eines dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr schaute auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht. Da überlief es Kain ganz heiß und sein Blick senkte sich. Der Herr sprach zu Kain: Warum überläuft es dich heiß und warum senkt sich dein Blick? Nicht wahr, wenn du recht tust, darfst du aufblicken. Wenn du nicht recht tust, lauert an der Tür die Sünde als Dämon. Auf dich hat er es abgesehen, doch du werde Herr über ihn. Kain und Abel brachten Gott ein Opfer dar. Sie opferten Gott einen Teil ihres Arbeitsertrags und brachten damit Gott ihre Dankbarkeit zum Ausdruck. Ein Opfer war aber Gott nur dann wohlgefällig, wenn der Spender auch die rechte Gesinnung hatte. Gott nahm das Opfer von Abel an, weil er es mit der rechten Gesinnung darbrachte. Das Opfer Kains aber lehnte Gott ab, weil es ihm an der rechten inneren Einstellung fehlte. Da wurde Kain eifersüchtig auf Abel und zürnte seinem Bruder. Hierauf sagte Kain zu seinem Bruder Abel: Gehen wir aufs Feld. Als sie auf dem Feld waren, griff Kain seinen Bruder Abel an und erschlug ihn. Kain ging mit seinem Bruder Abel auf das Feld. Dort kam es dann zum ersten Mord. Kain erschlug seinen Bruder Abel. Die Heilige Schrift will damit zeigen, dass der Mensch nach dem Sündenfall auch vor schwersten Sünden nicht zurückschreckte. Er war nun sogar fähig, seinen eigenen Bruder umzubringen. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er entgegnete: Ich weiß es nicht, bin ich denn der Hüter meines Bruders? Da sprach Gott: Was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. So bist du verflucht, verbannt vom Ackerboden, der seinen Mund aufgesperrt hat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen. Wenn du den Ackerboden bestellst, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Rastlos und ruhelos wirst du auf der Erde sein. Nach dem Mord fordert Gott Rechenschaft von Kain. Dieser reagiert trotzig und frech. Gott kündigt Kain an, dass er ruhelos umherirren wird. Das bedeutet, dass das schlechte Gewissen ihn keine Ruhe finden lassen wird. Kain wird dann auch aus der Gemeinschaft verstoßen und muss in ein anderes Land ziehen. Kain antwortete dem Herrn: Zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte. Du hast mich heute vom Ackerboden verjagt und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen. Rastlos und ruhelos werde ich auf der Erde sein und wer mich findet, wird mich erschlagen. Da sprach der Herr zu ihm: Darum soll jeder, der Kain erschlägt, siebenfacher Rache verfallen. Kain ist sich seiner großen Schuld bewusst. Er fühlt sich ausgestoßen und fürchtet die Rache seiner Mitmenschen. Aber Gott erlaubt nicht, dass jemand Kain erschlägt. Er nimmt Kain unter seinen Schutz und verbietet jede Form der Rache. Gott bietet also auch dem Mörder eine Möglichkeit zur Besserung und wird selbst für eine gerechte Strafe sorgen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen und schicke einen ganz lieben Gruß an die Schweiz. Auf Wiederlüge, auf Wiederhöre. Ich freue mich auf das nächste Mal.
Sie hörten einen weiteren Teil der Sendereihe Einführung ins Alte Testament mit Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol. Wir danken Radio Maria Österreich für die Zusammenarbeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Andrea Marti.